Cork Inner City. Von 1994 bis 1998 machte er eine sehr bekannte Radiosendung, 85 Mal Under the Goldfish. 1995 erschien sein erstes Buch mit Kurzgeschichten, Pancho and Lefty Ride Out. Daraus hat Jürgen Schneider eine Kurzgeschichte übersetzt, Nach dem Ball. Die habe ich gestern gelesen und war sehr beeindruckt und kann nur zustimmen, was die Sunday Times über seine Theaterstücke geschrieben hat. In seinen Stücken vereint Connell Creedon Komödie und Pathos mit sicherer Hand. Das Gefühl hatte ich gestern auch, als ich das gelesen habe. 1999 erschien sein erster Roman, Passion Play. Und zurzeit schreibt er an seinem zweiten Roman, der noch unveröffentlicht ist. Ich glaube, der ist schon fertig. Aus dem haben sie gestern, wer schon an der Lesung teilgenommen hat, den Ausschnitt Bethlehem gehört. Seine Theaterstücke, die ich eben schon erwähnte, sind in New York aufgeführt worden, in Shanghai, und seine Texte sind auch ins Italienische übersetzt. Also er hat auch einschlägige Erfahrungen mit Übersetzern und mit der Problematik zwischen Autor, Übersetzer und Lektor. Da erzählt er uns nachher selbst noch etwas dazu. Jürgen Schneider wurde in Wiesbaden in Deutschland geboren. Nach dem Studium machte er eine Buchhändlerlehre und war Mitbegründer des Verlages der Georg Büchner Buchhandlung in Wiesbaden, in Darmstadt, Entschuldigung. Und 1982 erschien seine erste Übersetzung. 1989 ging er nach Dublin und auch dort war er Mitbegründer eines Verlages Literär. 2 Jahre später, 1991, kehrte er zurück nach Deutschland und ging nach Berlin. Und Sie werden sich nicht wundern, dass er dort wieder Mitbegründer war einer Galerie und Edition, in der Werke irischer Künstler und anderer internationaler Künstler gezeigt wurden. Jürgen Schneider übersetzt bereits seit 30 Jahren, hat sehr viele Bücher, Texte übersetzt, war Herausgeber, erhielt mehrere Stipendien für Arbeitsaufenthalte im In- und Ausland und in diesem Jahr erhielt er den Casey Acker Award und wurde damit ausgezeichnet. 2011 erschien RMX, sein erster Roman, im Karin Kramer Verlag in Berlin. Und er hat sich nicht nur mit seinen eigenen Übersetzungen beschäftigt, sondern auch mit dem, als ein Beispiel nur, mit dem Leben und Werk von James Joyce und weiß auch über die Schwierigkeiten, einen solchen Roman zu übersetzen und hat sich damit auseinandergesetzt. Für das Publikum, das letztes Jahr auch hier war und Alan Kaufman erlebt hat, für ihn hat er Gedichte übersetzt, Zwangsjacken-Elegien. Alle Bücher, die ich hier genannt habe, können Sie auf dem Büchertisch draußen auch erwerben. Ich habe seit 23 Jahren einen kleinen Verlag, den Dittrich Verlag, und die letzten 4 Jahre habe ich eine Edition Balkan gemacht und dort sind Bücher zeitgenössischer Autoren aus dem Balkan erschienen und daher habe ich meine Erfahrung mit Übersetzern, Lektoren und Autoren aus dem Bulgarischen, aus dem Serbischen, aus dem Kroatischen und aus dem Albanischen. Was mich gestern besonders beeindruckt hat hier bei der Lesung, war die unterschiedliche Interpretation des Textes Bethlehem von Connell Creedon. Thomas Gassner hat wundervoll gelesen, fand ich, und hat uns den Text sehr nahe gebracht. Und danach kam eine völlig andere Interpretation auf Englisch, aber genauso interessant. Und das hat man auch der Publikumsreaktion angemerkt. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, heute einen kurzen Text auf Deutsch wieder beginnend zu lesen aus dem neuen Roman und danach den gleichen Text von Conal Creedon zu hören. Und ich glaube, dann haben wir noch einen besseren Zugang zum Thema »Bis der Satz sitzt«, wo ich dann mit Jürgen Schneider drüber sprechen möchte und auch mit Conal Creedon. Thomas, bitte.
Nicht mal ein Streichholz, das ich mein eigen nennen könnte. Zigaretten, Brieftasche und Schlüssel immer noch neben der Couch auf dem Boden, wo ich sie in der Nacht zuvor hatte liegen lassen. Doch ich bin frei und Freiheit ist unbezahlbar. Doch unbezahlbar und mittellos laufen auf das Gleiche hinaus, wenn du dir eine Tasse Tee gönnen möchtest. Und es ist sinnlos, ohne einen Cent in der Tasche auf der Straße herumzulaufen. Weihnachten? Weihnachten ist eine lustige Zeit. Sie ist lang genug, damit einem der Schädel brummt und der Geist Purzelbäume schlägt. Es ist eine Zeit, in der man die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und sich derer erinnert, die tot und gegangen sind. Es ist eine Zeit, in der die schmerzliche Einsamkeit Trost finden kann in Kerzen und Lichterketten, sowie in dem traurigen Sound von Shane McGowan, der von trunkenen Märchennächten singt. Es ist eine Zeit, in der die Gedanken in die Zeit zurückwandern, als alles in der Welt glücklich, klasse und unschuldig war. Eine Zeit, in der die ganze Erde stillsteht und die Welt sich nur einen Tag lang nicht dreht, um die Geburt unseres Heilandes Jesus Christus zu feiern. Ich und Christus haben vieles gemeinsam, weswegen mir meine Mama den Namen Christi gegeben hat, in Erinnerung an einen weiteren vaterlosen Jungen, der wie ich am Christtag geboren wurde. Es sind die Dinge, die wir gemeinsam haben, die uns zu einer Familie machen, sagte mein Onkel Jojo immer. Ich und meine Mama hatten eines gemeinsam. Wir kannten beide meinen Vater nicht. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bevor ich geboren wurde. Er ist nicht lange genug in der Stadt geblieben, um ihren Namen zu erfahren oder mein Gesicht zu sehen. Wenn ich es mir recht überlege, dann hatten meine Mama und ich zwei Dinge gemeinsam. Wir kannten beide unsere Väter nicht. 6 Monate bevor sie geboren wurde, ging ihr eigener Vater, mein Opa. Er ging einfach zur Tür hinaus und verabschiedete sich nicht einmal. Irgendjemand sagte, er sei gesehen worden, wie er Richtung Bahnhof lief, doch das war das Letzte, was sie von ihm hörten. Wie auch immer es gewesen sein mag, als ihr Vater fortging, bevor sie geboren wurde, leicht kann es jedenfalls nicht gewesen sein, als meine Mama im Alter von 16 Jahren feststellte, dass sie schwanger war. Kruzifix, sie war erst 16 und es war ihr erster Abend im Arcadia Ballroom. Ihr erster Tanz, ihr erster Kuss, ihr erstes ungeschicktes Gefummel hinten in einem Kleinbus mit dem Schlagzeuger der Band, ein charmanter, schmeichlerischer, betrunkener Mann. Er sagte ihr, wie hübsch sie aussehe und all die Dinge, die junge Mädchen gerne hören. Und nachdem er ihr die Unschuld geraubt hatte, spendierte er ihr im Red Spot Café ein Glas Milch und ein Stück Chester Cake und setzte sie dann am Ende unserer Straße ab. Nein. Es kann nicht einfach gewesen sein für meine Mama, als sie feststellte, dass sie mit mir schwanger war. Doch all das ist lange her, 40 Jahre oder so. Es war die Zeit vor dem Klettverschluss, als die Leute noch zugeknöpft waren. Es war eine Zeit, als Sex vor der Ehe als eine derjenigen Sünden galt, die durch die Beichte einfach nicht wieder gut zu machen waren. Für Reue war es zu spät für Buße, der Schaden war angerichtet. Und egal, wie viele Ave Maria, Ruhm sei oder Vater Unser sie von sich gab, egal an wie vielen Novenen, Segnungen und Aussetzungen des Allerheiligsten sie teilnahm, war dieser Samen einmal gesät, konnten weder Gott noch Mensch verhindern, dass er aufgeht. In ihrer Unschuld wurde sie als Schlampe abgestempelt und von diesem Tag an lebte sie ihr Leben im Schatten dieses ekligen, schmutzigen Aktes. Sie hätte auch in den lodernden Flammen der Hölle geworfen werden können, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für den Rest ihres Lebens. Und wäre es nach denen gegangen, die in unserer Straße tuschelten, hätte man sie entkleidet, ausgepeitscht und nackt durch die Straßen gezerrt, Zur Abschreckung jedes anderen dreckigen Flittchens, das es ebenfalls wagen könnte, Fleisches Sünden in Erwägung zu ziehen. Doch Christus sei Dank, ein derartiges Vorgehen verschwand mit der Hexenverbrennung. Sie konnten nur mit dem Finger auf sie zeigen und sie ausstoßen. Dies war die Welt, in die ich geboren wurde, stets von außerhalb nach innen schauend, im Schatten der Ursünde lebend.
I'm going to stand, if you don't mind, just to get my belly out. Just before I start, I'll just say one thing. The second piece, the sort of the language gets a bit rougher on it, right? The first piece is more introduction, so if people are uncomfortable with bad language, feel free to go like you want. The truth is I don't really curse, but these people just won't stop cursing, right? And just so that you'll know, if you feel awkward, you know, would you explain that to you, in just case?
Also, Karl möchte nur vorwarnen, im zweiten Teil wird die Sprache etwas derbe. Also, da gibt es zum Beispiel das berühmte F-Wort. Und es liegt aber nicht an ihm, sondern die Protagonisten sprechen ebenso. Und wer sich das nicht antun möchte, möchte dann sozusagen, wenn die Diskussion zu Ende ist und der zweite Teil anfängt, steht es jedem frei, den Saal zu verlassen.
This is a short piece, right? In fact, I'm thinking Jürgen must be getting paid by the word, right? Because it's really, that's all. I'm only joking. No, but the point is, right, that if you were here yesterday, just in case you were, right, to give a small bit of context, I was writing a bunch of books. They're all set on the same day, right? So yesterday it was about this Christian brother on Christmas morning. He's elderly and he's looking back. The second book is about one of the kids he was teaching, a guy called Christy Buckley. This is Christy Buckley's book. Then the other one I'm working on is about Nicky Flynn, the third guy that he was teaching, and then the parrot. And then at the very end, whenever that will be, I'm going to write one book about them all. But so this is Christy Buckley's book, right?
A moment.
You might have noticed, if anybody was here yesterday, you realize that Christy Buckley was a guy who was always asleep in school, right? In his book, you realize that he was living with his uncle and his mother. And his mother and uncle were brothers and sisters. And they were always fighting. They were like husband and wife. So this guy, he just never slept. He was awake all night listening to these two just bickering all the time, right? So you get an insight into what Nicky's life is about, or Christy. So this is Christy. Once again, set on Christmas Day, Christmas Eve, the same Christmas Eve as the Christian brother. It's a different book, but anyway, I'll remember it. It's the stillness before the storm, this Christmas Eve morn, and I'm standing on Patrick's Bridge. Not a soul scurrying through the streets, no movement along the quays, nothing stirring. The only sign of life is the sound of a squeaking wheel and the odd flicker of light from the houses way up on the north side. And only one more shopping day to Christmas, the city braced itself because as sure as Christ was born 2,010 years, 364 days ago, this town will erupt when the shops open. Not a light to my name, cigarettes, wallet, keys, still on the floor by the couch where I left them the night before. But I'm free, and freedom is priceless, but priceless and penniless amount to the same thing when you're looking to buy a cup of tea. And it's pointless for me to be walking the street with as much as a brass cent in my pocket. Christmas. Funny time of year is Christmas. It's enough to put the head spinning, the mind doing somersaults. It's a time when bygones become bygones and those dead and gone are remembered. It's a time when the pain of loneliness can find comfort in candles and fairy lights and the lonesome sound of Shane McGowan singing of drunken fairy tale nights. It's a time when the mind wanders to when everything was happy, sweet and innocent in the world. A time when all the earth stands still for just one day, stop spinning, to celebrate the birth of our Saviour, Jesus Christ. And me and Jesus Christ have a lot in common. After all, that's why my mam called me Christy, in memory of another fatherless boy who, just like me, was born on Christmas Day. 'Tis the things we has in common that makes us a family. That's what my Uncle Jojo used to say. Me and my mam had one thing in common. Neither of us knew my father. He skipped town before I was born, didn't stick around long enough to get to know her name or see my face. Now that I think of it, me and my mam had two things in common, because neither of us knew our fathers. 6 months before she was born, her own father, my grandfather, fucked off. He just walked out the door, never said goodbye. Someone said he was spotted heading towards the railway, but that's the last we heard. But whatever about her father walking away before she was born, it can't have been easy when at the age of 16, my mam found herself pregnant with me. She was only 16, for Christ's sake. It had been her first night at the Arcadia Ballroom, her first dance, her first kiss, her first awkward groping fumble in the back of a van with the drummer of a band, a charming, smooth-talking, drunken man. He told her how beautiful she looked and all the things young girls like to hear, and after plundering her virginity, he bought her a glass of milk and Chester cake at the Red Staff Cafe, dropped her off at the end of our street. Nah, it can't be easy for my mam when she found herself pregnant with me. But all that was a long time ago, 40 years ago or so. It was a time when people were buttoned up in the days before Velcro. It was a time when sex before marriage was one of those sins where confession just doesn't make it right. It was too late for remorse, too late for repentance, the damage was done. And no matter how many Hail Marys, Glory Bees, or Our Fathers were spouted, no matter how many novenas, benedictions, or expositions of the sacrament were attended, once that seed was planted, neither God nor man could stop it from sprouting. In her innocence, she was branded a slut, and from that day forward, she would live her life in the shadow of that vile and filthy act. She may as well be cast down into the burning fires of hell, not only for eternity, but for the rest of her living days as well. And if the whisperers on our street had their way, they'd have stripped her, whipped her, dragged her naked through the streets as an example to any other filthy scruff muff who as much as contemplated sins of the flesh. But thank Christ, that sort of thing went out with witch burning. So all they could do was single her out and shut her out. That was the world I was born into, always on the outside looking in, living in the shadow of original sin. That's it.
Vielen Dank, Conall Creeden und Thomas Gassner. Jürgen Schneider, bis der Satz sitzt, darin ist schon enthalten, es geht nicht um die 1:1-Übersetzung, sondern um die Übertragung eines Textes in eine andere Sprache. Und es geht, bis der Satz sitzt, für mich auch mit um den Satzrhythmus. Können Sie uns mal ein bisschen generell erstmal darüber erzählen, über die Schwierigkeiten und Nicht-Schwierigkeiten, über das Schöne auch bei der Übersetzung? Und danach können wir dann vielleicht mal auf den Text von Conall Creeden direkt eingehen.
Ich war vor 2 Wochen in Italien und dann hat mich mein Bekannter in die örtliche Buchhandlung geführt und mich dem Buch in der vorstellen wollen. Und ich sah dann aus dem Augenwinkel ein Buch mit dem Titel Il Manuale del Perfetto Traditore und dachte, auch prima, kann ich mich super vorbereiten auf die heutige Veranstaltung. Das Manual des perfekten Übersetzers und gehe dann auf mein Zimmer und gucke mir das Buch an, den komisch, wovon schreibt er eigentlich, und stelle dann fest, dass Traditore nicht Traduttore, was den Übersetzer meint, sondern die treulose Tomate oder den Verräter beziehungsweise den Fremdgänger. Und bei dem Fremdgänger sind wir dann eigentlich schon wieder ganz nah beim Übersetzen, weil ja das eigentliche Problem ist, weil der Benjamin das formuliert hat, dass man das Echo des Originals erwecken muss, oder beziehungsweise Schleiermacher schon gesagt hat, man muss der Übersetzung muss das Gefühl des Fremden beigemengt bleiben. Und da ist eigentlich das Hauptproblem, weil und ich glaube, es geht nicht nur mir so, weil wir als Übersetzer eben sozusagen den Text übersetzen, so als unser Angebot an die Leserschaft. Und in den meisten Fällen, das ja durch ein Lektorat läuft. Und da fängt meiner Erfahrung nach oft das Problem an, dass man das dann sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen aus dem aus der Ausgangssprache übersetzt hat. Und dann kommt das Lektorat und dann fängt die Arbeit von vorne an, weil man dann sich herumschlagen muss mit dem, was die Lektorin oder der Lektor daraus gemacht hat. Bitte? Nicht in jedem Fall, aber die Melodie zu erhalten ist natürlich unheimlich kompliziert. Also es gibt ja das gute Beispiel, also was ich auch mit meinem das Fremde beibehalten, als es gibt sowas wie einen Hölderlin-Sound. Also wenn man Hölderlin liest, wundert man sich ja, woher kommt dieser spezielle Hölderlin-Sound, und der kommt daher, dass er eben bei der St. Pindar und Sophokles-Übersetzung sich unheimlich genau gehalten hat an die Syntax der griechischen Sprache. Und wenn ich das aber heutzutage machen würde als Übersetzer, mich sozusagen relativ nah an die Ausgangssprache halte, sagt mir das Lektorat, so geht es nicht, weil es immer mehr seit einiger Zeit der Fall, um Klettung geht, um Lesbarkeit und gar nicht mehr darum, was eigentlich der Ausgangstext mir sagen will, beziehungsweise dem Leser sagen will. Also Sie können sich oftmals als Übersetzer noch so sehr bemühen, an das Original ranzureichen, weil es ja eigentlich eine Unmöglichkeit ist. Also Sie haben, das Original ist ja sozusagen das, was da ist ja eingeschlossen, was damit möglich ist. Und Sie kommen ja sozusagen an das Original nie ran. Und das Problem ist, deswegen rede ich gerne auch über die Zwischenebene, dass der Markt das verlangt, dass Texte lesbar sein müssen, Flüssigkeit oder geklettet oder wie immer das im Lektoratsdeutsch heißt.
Also ich glaube, dass es diese Problematik gibt, aber dass es auch als Verleger, kann ich das sagen, auch den anderen Fall gibt. Also ich habe einmal einen Text bekommen von einem renommierten Übersetzer und das erschien mir dann fast wie eine Rohübersetzung, ehrlich gesagt. Das gibt es auch und deshalb ist natürlich ein Lektor besonders wichtig. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir erfolgt, ob man sehr eng mit dem Lektor zusammenarbeiten kann, also ob man auch zusammensitzt und an dem Text arbeitet, das ist natürlich wieder eine Frage, wie viel Geld zur Verfügung steht, wie viel Zeit der Lektor einsetzen kann oder ob da auch so ein idealistischer Teil mitkommt, wo man sagt, man will unbedingt diesen Text zum Besten machen, wie möglich. Und das Glätten ist natürlich ein furchtbares Wort. Also das hat dann nichts mehr eigentlich mit Übersetzung zu tun, finde ich jedenfalls.
Ja, im Fall Conrad Creedon gab es bislang kein Lektorat, was dazwischen geschaltet wurde. Also hier bei dem Korkbuch ja, aber da gab es keine Beanstandung. Und es gibt einen Idealfall, von wie man sich das sozusagen als Übersetzer wünscht. Vor 2 Jahren habe ich hier für das Sprachsalzfestival die Gedichte von Ruth Weiß übersetzt, die 1938 in letzter Minute als Jüdin aus Wien in die USA flüchten konnte. Und als die Übersetzung fertig war, dann rief sie irgendwann morgen, also kalifornische Zeit, 3 Uhr morgens, rief sie an, ob man jetzt mal über die Übersetzung sprechen könnte. Und es waren insgesamt, glaube ich, 50 Seiten, also mit vielen Gedichten. Und sie hat dann mehrere Tage, also in Abständen immer angerufen und ist sozusagen den Text Wort für Wort durchgegangen mit der Sprachkenntnis des 10-jährigen jüdischen Mädchens, das aus Wien geflüchtet ist. Und es war sozusagen für sie bereichernd, weil ich sagen konnte, ja, das ist aber, also sie hat dann bestimmte Sachen beanstandet, das müsste aber doch so heißen, sagt, nein, das sagt man im Deutschen im Jahr 2012 nicht mehr so. Und umgekehrt für mich sehr bereichernd, weil eben jedes Wort von der Autorin überprüft wurde und abgesegnet. Und das ist natürlich ein Idealfall. Oder einem anderen Fall, also immer jenseits des Lektorats, dass ich das so mache, also jetzt auch bei lebenden Autoren geht es nur, dass ich neben meinem Computer eine Inkompetenzliste liegen habe, die ausgefüllt wird und da kommt dann immer rein, verstehe ich nicht, verstehe ich nur halb, was soll das bedeuten, in welchem, da fehlt dieses, da fehlt jenes. Und das an einen Autor schicke. Und das kann auch sehr interessant sein, weil im Falle von Sean McGuffin, Belfast, der Autor, habe ich das angefangen damals, weil er eine der ersten war, die ich übersetzt habe. Und da war mal eine ganz lange Liste dabei. Und dann schrieb er zurück, little do you know. Und hat dann alles wunderbar beantwortet. Und das hat mich dann angespornt, die Inkompetenzliste noch länger zu machen, weil das eben total interessant war, was er auf diese jeweiligen Probleme, die ich hatte, geantwortet hat. Unabhängig natürlich von dem unverschämten Satz, little do you know.
Wir haben ja gestern diesen Ausschnitt gehört aus Bethlehem. Und da geht es um eine Schulklasse. Da ist ein Religionslehrer, ein Pfarrer. Und im englischen Text heißt es dann Brother. Und da bin ich zuerst drüber gestolpert. Und das würde mich jetzt mal so ganz konkret interessieren, wieso du Bruder daraus gemacht hast und nicht, hier würde man vielleicht sagen, Herr Pfarrer von den Schülern und so diese Problematik des einzelnen Wortes und seine Bedeutung.
Also die irischen Schulen wurden ja weitgehend leider von christlichen Brüdern betrieben, also Christian Brothers, und meines Wissens nach waren nicht alle Brothers Pfarrer. Also eine normale Mönche oder sonst was. Und deswegen, weil dann auch dann eben dieses, also im Original geschrieben, also sagt er nicht Brother mit O und TH, sondern mit B-R-U-D-D-E-R. Da dachte ich, dass also das sozusagen, um direkt am Namen Original zu bleiben, wir das Wort, deutsche Wort Bruder sowieso haben. Und das einzige Problem ist natürlich, dass dieses slanghafte Brother anstatt Brother verloren geht, weil was sollte ich aus Bruder machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie so ein Kleiner da auf Deutsch dann Bruder in die Klasse krächzt.
Ich habe mal das Buch einer iranischen Autorin herausgegeben und da waren so fremde Bilder drin, die ich nicht kannte, aber die ich durchaus verstehen konnte, und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe darüber etwas von dieser iranischen Kultur erfahren. Wie siehst du das beim Slang oder bei Bildern in Texten? Wie gehst du da vor? Wie handhabst du das?
Also Slang ist ganz, ganz kompliziert. Das ist, glaube ich, gibt überhaupt keine zufriedenstellende Lösung. Also es gibt das gute Beispiel von Moby Dick und Melville. Der schreibt in seinem Vorwort, dass er 7 verschiedene Dialektsorten da verwendet. Und es gibt, glaube ich, 35 Übersetzungen dieses Buches, wovon, glaube ich, 30 Übersetzer überhaupt dieses Vorwort weggelassen haben, weil sonst auffallen würde, dass er sich nämlich gar nicht darum geschert hat, ob jetzt ein Schwarzer redet, ob ein weißer Farmer redet, ob ein Sklavenherr redet. Und ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist ein Danny Morrison, ein Autor aus Belfast, ein Buch geschrieben, das heißt West Belfast, und da klingt schwach der Belfaster Idiom an, und die Übersetzer haben dann die IAA-Leute, um die es da hauptsächlich geht, mal in einem Berliner Slang quatschen lassen und dann wieder in einem Ruhrpott-Deutsch, und das geht gar nicht. Also es gibt dafür keine, ich weiß dafür keine Lösung. Ich bin froh, dass ich bislang mit Slang wenig zu tun hatte. Also immer, also bei Connell in Passion Play zum Beispiel ist es sehr viel ausgeprägter, was diese melodiöse Sprechweise, die in Cork gepflegt hat, angeht. Und der Auszug, der übersetzt ist, hat eine Berliner Übersetzerin gemacht, und die hat dann da, wo es um den Slang geht, so einen halben Slang gemacht, also kein richtiges Hochdeutsch, aber es ist auch nicht erkennbar als berlinerisch oder bayerisch oder hessisch oder so.
Es gibt ja oft Bücher, die vor 30 Jahren übersetzt wurden, die werden neu übersetzt und auf einmal werden sie, die neuen Übersetzungen so gelobt und überall wird das Buch nochmal besprochen aufgrund der neuen Übersetzung. Ist es dann ein neues Buch? Ein neuer Roman, eine andere Übertragung, die wirklich so anders ist? Liegt es an den Übersetzern, die damals nicht gut genug waren, oder liegt es an der Zeit?
Also beides. Es kann sein, dass der damalige, also das erste Übersetzer oder die erste Übersetzer nicht gut genug war, aber natürlich verändert sich Sprache auch. Also Und dann muss man dem einigermaßen gerecht werden. Die Frage ist nur, da kommen wir ja dann auch an, wie wird eine Übersetzung wahrgenommen? Also wenn ich, ich lese eigentlich die Besprechung von Büchern, die ich übersetzt habe, gar nicht, weil ich das gar nicht wissen will, was der Kritiker sagt, weil wir kommen da erstens meistens überhaupt namentlich schon nicht vor und dann stehen dann so Sachen wie kongenial oder lederne Sprache oder sowas, aber es ist nirgendwo ausgewiesen, ob derjenige, der das kritisiert, sozusagen sich die Mühe gemacht hat, nur dann könnte man ein Urteil fällen, was hat es mit dem Original zu tun und inwieweit ist es gelungen, sozusagen das genau zu übersetzen in einer gewissen Weise, aber gleichzeitig auch die Fremdheit zu bewahren. Und das ich meine, ich werfe das auch keinem Kritiker vor, weil die werden genauso schlecht bezahlt wie wir.
Jetzt musst du übersetzen. Jetzt eine Frage an den Autor, der seine Erfahrungen hat, wie ich gestern hörte, mit Übersetzungen, mit Übersetzung ins Chinesische, und da hat er auch direkten Kontakt zum Autor gehabt, und da entstehen manchmal bei sehr schöne Kuriositäten, und da möchte ich gerne, dass Cornel noch einmal darüber erzählt.
Well, Cornel, he wants to know, because we were listening, you were telling him that during your stays in China, excerpts of your work were translated into Chinese, and there seemed to be some problems, and he wants to know what these problems were.
Actually, there weren't problems, really. It was funny more than anything, right? Very briefly, the stuff I write is really written as people talk where I'm from. And in Cork, if you say, the way you say no is you say, I will, yeah, which means, so like, it confuses the outsider, right? Because you say, like, would you put on the kettle, right? And others put on the kettle to boil, and if someone, they say, I will, yeah, which means I won't. But that's not the real problem, right? Where the real problem is, I will, yeah, comes from something else. And it comes from a longer expression where you say, like a generation before that, you would say, I will in me eye. So what it is, it's the sound of I will in me eye, but it's I will, yeah. So now it's moved on from that. They've taken out the I will, the I, and the yeah. And now what we say is me whole. It's hard to explain, right? So what you're saying is, I will in me whole, right? In other words, I will in me arse, right? But in Cork, we say, I will in me whole. And then you take out, I will, and you just say, me whole. So someone says, would you put on the kettle there? Me whole, you know? Or else, and what you're actually saying is, I will in me arse, or I won't. Wouldn't be bothered, right? So here's the thing, right? The Chinese translator got to know her really well. She came to Cork. I went to Shanghai. But we figured out for the translation, I said, look, when you write, if you've a word you're not too sure, just write down, this is the word, and I'll respond, this is the translation. Because each time the letters were like, you know, how was your dog, what's the weather like, and I said, look, this, we'll never, just write down, this is the word. So she wrote, what does me whole mean, right? So I wrote back and said, it means no, right? But she's very academic, right? So she said, but where does that come from? So I said, it means I will in me whole, right? Whatever that means. So I said, that's where it comes from. I will in me whole, right? So she wrote back, and like I'm thinking, I wasn't taking time. I was just answering the emails, right? She wrote back and said, you will what in my hole, right?
And
let's,
let's translate.
Oh, sorry. But I finish it. But I said, I will. So I just thought, I will water my hole. So I said, so I wrote down, I will, and then in brackets, whatever you want me to do. like in other words, if you want me to find the kettle or whatever it is, right? Like, in other words, like, so if you want me to, but I never got into that level of detail. So I said, like, yeah, if you want me to walk your dog, but I didn't say that, I will walk your dog in me hole. So I said, I will do whatever you want me to do in your hole. And then I was thinking, Jesus, like in China, like they have like 40,000 people like watching emails going over and back, right? And I'm thinking, what's this guy into, right? So that was a bit embarrassing when I realized, I said, oh, Jesus, anyway, it's fine. But that's sort of where sometimes it gets a bit messed up.
Can I ask a quick question? How well would that be understood Kann ich vorher kurz machen?
Kurz versuchen, wir kommen darauf zurück. Okay. Können wir versuchen, das, was er gesagt hat, für diejenigen, die es nicht verstanden haben, zu übersetzen. Also er sagt, ich habe ja nach den Problemen gefragt, die es gab mit den Chinesen, das wäre eher lustiger gewesen. Und zwar gibt es in Cork oder in Südirland für das Nein den Ausdruck I will ja. Also ich will ja, im Grunde genommen durch das doppelte Bejahung des Nein ausgedrückt wird. Also setz doch mal bitte den Kessel auf. I will ja. Ich will ja, aber es meint, ich mach's nicht. Du kannst mich mal. Und die Herkunft dieses I will ja kommt von dem, also noch zwei Generationen vorher. I will in me I, wo immer das herkommt, keine Ahnung. Also und das ist dann, da sind dann die meisten Sachen weggefallen. Übrig liegen ist das me. Und dazu ist das Hole gekommen, also das ist da.
What? Jeez, I didn't say that. That's disgusting. Disgusting. God almighty. Germans, what can you do with it?
Und auf jeden Fall ist die chinesische Übersetzerin, also die Übersetzung seiner Texte ins Chinesische, auf dieses Mi Hole gestoßen und hat gefragt, was das denn bedeuten soll. Und er sagte nein. Und dann wollte sie wissen, ja, aber wo das denn herkommt. Dann hat er das also erklärt, von diesem I will you and I will in Mi Hole. Und ging also immer hin und her und er hat versucht zu erklären, also was immer sie auch von ihm verlangt, einen Kessel aufzusetzen oder was immer, nein. Und also über die Diskussion, über dieses I will in me hole, ist ihm dann aufgefallen, dass ja 40.000 Staatssicherheitsbeamte in China nur damit befasst sind, den E-Mail-Verkehr zu überwachen und dass es da unter Umständen über diese Diskussion, über dieses me hole Schwierigkeiten geben könnte.
I didn't say that, I swear to God. He's a very bad translator. But I tell you, it's lovely to get a question, because sometimes you wonder. But the thing about people getting it outside of Cork, in a funny sort of way, right, do you know, it's like a band, it's like music. It doesn't really matter if everybody gets it or not. Do you know, it's in a play anyway, and that particular piece is... It's a monologue, and it's sort of half, not really rhyming, but there's sort of rhythms in it, you know, like where I might use a rhyme at the end of one line picked up by the first word of the next line. So even though it doesn't read like rhyming couplets, after a while it sounds like it when a guy's talking it. So it's actually written like ordinary talk, but when you read it, when you perform it, it sounds like there's a rhyme going on. So often it's like, the reason I put me whole, so for example, in me whole, your man says, it's like a... He's talking about the government, right? He says, fucking government, right? Educate me, you know? They educate me for the dole. And he just says, me whole. And also, in other words, they didn't, right? But it's the whole goes on me dole. And then he goes, so at the end of the day, you get it because of the context. And the other thing, it's sort of the sound, too, you know? You're sort of getting into the buzz of what he's saying and, you know.
Können wir vielleicht zwischendurch übersetzen? Können wir gleich eben übersetzen, danach können Sie weiter.
Also sagte die Frage der Dame, inwieweit dieses Mihol außerhalb von Cork verstanden würde, sagte im Grunde, dass es eigentlich egal ist, weil in dem Stück, in dem das vorkommt, das ein Monolog ist und das mit der Zeit, auch wenn man nicht genau weiß, was dieses Mihol sagen will, einfach über das Reimen ungefähr versteht, was derjenige, der da spricht, sagen will. Also er sagt zum Beispiel, I've been educated for the dole und dole ist sozusagen die Arbeitslosigkeit und darauf reimt sich eben dann dieses Mihol, also man versteht es dann irgendwann.
Well, I tell you, genuinely, right? You know the way mankind is always wondering, is there life out there, like in some other planet, right? Well, the funny thing is, if you write in English, I always think, like, education went over my head. I didn't do a lot of it, right? It was a waste of time on me. It was really a waste of time on me, right? But the truth is, as I got older, I suddenly realized that what I should have been learning is languages, because I think you can become an expert in anything, like brain surgery, in 1 year, if you have the language. So learning all is, so the point I'm making is that I only write in English. So when someone like Jürgen, like I don't have an agent, I don't have a publisher, but Jürgen, he's not getting paid, he just does my stuff. So when he translated into German, for me, it's like a rocket going to a place that other people live. It's like going to a place where man has never been before, but there's people there, because you certainly will never read my stuff, you know, in English, or maybe you will, but like a German population won't. And then, so I have to trust totally, not only trust, but I'm just delighted and honored that he would do it. And because he takes it on without payment, right, I know, and I yesterday when he was reading, people who speak English and don't speak German, they had heard Thomas reading first, and they said they had picked up the rhythms that I was giving. So I trust totally, except for he puts a lot of bad language into my stuff that I don't do. And he curses a lot. And he's always talking about sex. I've been talking about nice things like flowers and clouds, but off he goes. He's disgusting, the Germans.
Also.
Ja, Hölderlins, Pinder, ja. Also er, zurück nochmal, ja, sagt, dass er in der Schule keine große Leuchte war, um das jetzt nochmal negativer zu sagen, als er das gesagt hat. Und sich also nie darum gekümmert hat, eine andere Sprache zu sprechen, als die, die man in Cork spricht. Und sagt, man kann, wenn man Sprachen kann, Hirnchirurgie lernt man in einem Jahr, aber dazu muss man Sprachen können. Und für ihn ist es immer so, wenn ich sozusagen Sachen von ihm übersetze, dass das wie eine Rakete ist, die ins All geschossen wird, weil ja, die sozusagen das Zielpublikum, die Leute, also die in Deutschland, Schweiz oder Österreich Deutsch sprechen, die meisten ja sowieso die Originaltexte nicht lesen und dann sozusagen über mich als das Zwischenglied das dann lesen können und das ihn immer anspornt auch. Und dann, das natürlich nicht wahr, sagt, dass ich natürlich sehr viel mehr Bad Language, also schlechte, also üble Sprache, üble Ausdrücke reinbringe und über Sex spreche, wo er über Blumen redet.
Nein, das ist jetzt nur eine Frage.
Ja, die Diskussion ist ja aus den USA über uns gekommen und ich halte das für völligen Unsinn, weil, also wenn Sie, wie ich zum Beispiel, mal jemanden in Belfast getroffen wurden, dessen ein einziges Wort und dessen einziger Satz aus Fuck bestanden hat, dann kann ich ja nicht so tun, als gäbe es nicht. Also was soll ich dem Mann sagen? Was soll der sonst sagen, wenn er nur Fuck sagen kann? und diese... Also man sagt zum Beispiel, Neger sagt man sowieso nicht mehr, dann hat sich das irgendwann eingebürgert, dass man Afroamerikaner sagt und dann war das Afro aber zu kurz, dann wurde, soll man sagen, African American oder People of Color oder sonst was, weil wir eben wenn und so weiter. Und kürzlich las ich ein Interview mit Paul Beatty, einem schwarzen Autor oder African American, der im Interview sagt, warum soll ich Afroamerikaner oder African American sein? Warum soll ich diesen politischen korrekten Unsinn mir aneignen? Weil ich ja dann bestimmen muss, was ist an mir afrikanisch und was ist an mir amerikanisch. Ich bin schwarz. Und damit endet der, also für ihn Ende der Diskussion um diese politische Korrektheit. Und man für Übersetzer ist nur insofern interessant, also wenn diese Wörter in Texten vorkommen, die man zu übersetzen hat. Und dann muss man natürlich damit umgehen.
Ja. Ich glaube, das große Problem für Autoren ist eben, die in viele Sprachen übersetzt werden, dass sie wirklich etwas, eine Rakete abfeuern und wissen nicht, wo es hingeht und wie die Übersetzung ist. In den letzten 4 Jahren habe ich jedenfalls als Verleger noch mehr Hochachtung vor den Übersetzern bekommen, weil sie einfach sehr, sehr wichtige Arbeit leisten. Zum Beispiel jetzt aus dem Serbischen ist wenig bekannt, aus dem Albanischen noch weniger. Auch wenn die Texte sehr schwer verkäuflich sind und wenig besprochen werden. Aber das ist eine so wichtige Arbeit, ein fremdes Land, obwohl es hier Europa ist, den Lesern nahe zu bringen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Deshalb finde ich es auch sehr bedauerlich, dass oftmals die Übersetzung eben gar nicht angesprochen wird und noch nicht mal der Name genannt wird.
Oder man kann auch hier dieses Büchlein Kork, wo auch den Text von Colin Tönnies rausgegeben habe. Und dann kam prompt eine Kritik von einem irischsprachigen Autor. Wieso sind da nur 3 irischsprachige Autoren drin? Also es gibt ja die Landessprache in Irland ist ja keineswegs das Englische, sondern die erste Sprache ist das Irische, das aber über die Jahrhunderte immer mehr zurückgedrängt wurde. Und das Problem, also überhaupt jemanden, wozu ich ja durchaus bereit bin, aufzunehmen in eine Anthologie, jemanden, der auf Irisch schreibt, ist, dass es kaum jemanden gibt, der es übersetzen kann. Also ich kenne 2, eine Frau, eine Kollegin in Irland und eine in Hamburg, aber sonst wüsste ich gar nicht, wen ich fragen soll. Und dann, wenn es um Gedichte geht, dann winken die meistens ab, sagen, nein, das ist mir viel zu kompliziert. Und wenn ich zum Beispiel irischsprachige Autoren nach Deutschland einlade, passiert es dann meistens so, dass die ihre Sachen entweder ins Englische übersetzen lassen und ich das dann ins Deutsche übersetze, was aber schon wieder natürlich ein Umweg ist, aber da gibt es dann halt zum Beispiel das Problem, dass man ein Gedicht übersetzen muss oder einen Text übersetzen muss, den jemand schon interpretiert hat.
Ich wünsche auf jeden Fall Conall Creedon und Jürgen Schneider eine lange Zusammenarbeit und das heißt auch, dass er hier einen guten Verlag findet, der seine Texte hier publiziert. Und jetzt möchte ich Thomas bitten, die Fortsetzung der Geschichte zu lesen.
Ja, also das Vorlesen ist meines Erachtens eine weitere Interpretation, vor allem was den Rhythmus betrifft. Und da ich von diesem Text, den ich jetzt lesen werde, 2 Minuten vor der Lesung informiert wurde, halte ich mich jetzt rhythmisch zurück. Und versuche inhaltlich korrekt zu bleiben. Was ich mir ständig auch selber frage, also wir haben das Problem beim Film zum Beispiel, wenn wir synchronisiert werden. Ist auch lustig, wenn ich mich sehe mit einer anderen Stimme. So ungefähr. Was hat es bloß mit Weihnachten auf sich? Ich erwachte heute Morgen auf der Couch, da stand Joan über mir, ganz der große Wutkopf, spuckte Feuer und stampfte mit den Füßen. Ich lag flach auf dem Rücken, schlief nicht, war nicht wach und wurde von ihr mit Beschimpfungen bedacht. Ich meine, ich kann eine Menge Scheiß ertragen, doch das mache ich nicht mit. Sie kann mich mal. Zeit zu gehen. Ich musste gehen, musste hier raus. Es war besser für mich, besser für Joan und besser für das erwartete Kind. Da stand sie, fauchte, spuckte und hatte einen Wutanfall. Und ich lag mit geschlossenen Augen da und dachte, wie konnte es bloß zu diesem Punkt kommen? Wie können 2 Leute einander von jetzt auf hassen? Mein Brummschädel verlangte nach einer Tablette. Sie führte sich wie eine Verrückte auf und ich versuchte, mit mir einen Reim auf all das zu machen und das Wenige zu retten, das uns geblieben war. Harry J. Joan, wir haben uns doch geliebt. Wo ist der Zauber hin? Was ist aus dem Märchen geworden? Märchen? Beim Allmächtigen Joan, du bist Rotkäppchen, ich bin der Holzfäller. Du bist Aschenputtel, ich bin der Märchenprinz. Märchenprinz? Du bist Schneewittchen, ich bin... Wenn ich Schneewittchen bin, bist du der verdammte Seppel, blaffte sie. Genug ist genug. Zu viel. Um Himmels Willen, Joan, es muss doch etwas geben. Zu wenig, zu spät. Fuck you, sage ich und gehe auf die Flurtür zu. Geh doch. Ich komme wieder und hole mein Zeug ab. Zeug, knurrte sie. Was für ein Zeug? Einen Scheiß hattest du, als ich dir das erste Mal begegnete. Ich hätte ihr von meinem Zeug erzählen können. Zeug, dass ich in diese Beziehung einbrachte. Zeug, das man nicht in den Schrank hängen oder ins Regal stellen kann. Ich hätte ihr von Zeug erzählen können, aber mein Gott, es kommt eine Zeit, Fuck you, schreie ich und knalle die Eingangstür hinter mir zu. Fuck you? Zwei kurze Wörter nur. Nach all diesen Monaten, in denen ich ein guter Junge war, nichts sagte, mich blöd stellte, Däumchen drehte, sie und ihr Tamtam ertrug, möchte ich mich ein für alle Mal umdrehen und ihr ins Gesicht sagen, dass sie sich selbst ficken soll. Was ist, als fiele mir eine Last von den Schultern. Und nur für den Fall, dass sie die Botschaft beim ersten Mal nicht verstanden hat, lüpfe ich die Klappe vor dem Briefkastenschlitz und brülle, fuck you! Die Klappe fällt zu und das ist ein gutes Gefühl. Da bemerke ich den Straßenkehrer. Auf seinen Besen gestützt steht er neben mir. Er reckt den Daumen und zischt das Wort Respekt. Respekt vom Straßenkehrer? Nun, das ist ja ein Ding. Jeder weiß, dass die Straßenkehrer in dieser Stadt Götter sind. Und Götter bekunden nicht so leicht Respekt.
Very briefly, the story is this guy, he didn't have a father and he didn't have a grandfather, and it's Christmas and his girlfriend is pregnant, and he figures out he's mad into the child and loves the woman and everything, but suddenly that thing that has recurred in his life starts happening in his brain, and when the child is nearly due, and this guy Christy goes out drinking and he can't control it. Basically, he wakes up on a couch one morning, this morning. Right? So this is. What is it about Christmas? Woke up this morning, thrown down the couch, Joan standing over me, the big mad head in her, and she's spitting fire, stamping her feet. There I was on the flat of my back, not asleep, not awake, getting a feed of dog's abuse from herself. I mean, I'll take a lot of shit, but I won't take that. Fuck her. It was time to go. I had to go. I had to get the fuck out of there. It was better for me, better for Joan, better for the child to be. There she was, hissing and spitting and throwing a fit. And I'm lying there, the eyes closed, thinking to myself, how does it get to this point? How do two people fall totally head over heels in hate with each other? There I was, the head hopping off me, crying out for a salpidine, herself like a lunatic, and me trying to make sense of it all, trying to save what little we had. Jesus, Joan, we loved each other. Where's the magic gone? What happened to fairy tale? Fairy tale, she says. God almighty, Joan, like, you're Red Riding Hood. I'm the woodcutter. You're Cinderella. I'm Prince Charming. Prince Charming. You're Snow White. If I'm Snow White, you're fucking dopey, she snapped. Enough is enough, says I. Too much, says she. Christ's sake, Joan, there must be something. Too little, too late. Well, fuck you, says I, and I head for the hall door. You keep on walking, she says. I'll be back for my stuff. Stuff? She grunts. What stuff? You sweet fuck all, when I first met you, I could have told her about stuff. Stuff that I brought to this relationship. Stuff you can't hang in a wardrobe or hang in a shelf. I could have told her about stuff, but Jesus, there comes a time. Fuck you, I shout, and slam the front door behind me. Fuck you. Just two little words. It's like, after all these months, me being a good boy, saying nothing, acting dumb, twiddling me thumbs, putting up with her and her carry-on, just to have to turn around once and for all and tell her straight to her face to go fuck herself, it was like a weight off my shoulders. I mean, and just in case she didn't get the message first time round, I lift the letterbox lid and roar, fuck you. The letterbox lid snaps shut and the feeling is good. That's when I noticed the street sweeper. He's standing there beside me, leaning on his brush. He raises his thumb and hisses the word, respect. Respect from a street sweeper. Now there's something. Everyone knows the street sweepers in this town are gods, and gods don't give respect lightly. That's when I realize my cigarettes are exactly where I left them the night before, next to the couch, on the floor. My wallet and keys are there too. Two steps backwards, I whisper to the letterbox, Joan, Joan, open the door, will you? I tap on the letterbox. Psst, Joan. The street sweeper looking on. I'm bent over, whispering to the letterbox, trying to attract Joan's attention without attracting attention to myself. Joan, I whisper, open the door, will you, Joan? Street sweeper steps up. Are you locked out, he asks. I just look at him to say, none of your fucking business. But I say nothing. Do you have a spare key? Says he. If I had a spare key, I wouldn't be knocking on the door, would I? Ah, Jesus, you need a spare key, says he. I mean, every time I get a new lock, I run off a couple of spare keys. You can never have too many spare keys. Like, I know a man who locked himself into his own car. Can you imagine that? Being locked into your own car? I mean, how would you do with that? Next thing I know, he's telling me all about it. Locked into his own car he was. And if that wasn't enough, it happened on the very morning of his wife's funeral. He's telling me that this man's wife was out power walking, trying to lose a bit of weight for the daughter's wedding. She came pounding around the Mallow Road, doing 10 miles an hour. She comes flying around the bend, in the road and ploughs straight into a truck coming the opposite direction, doing 70. And when a woman doing 10 coming this way, he says, connects with a truck doing 70 coming that way, there's only one outcome. Made total shit of her. That's the same thing as a brick wall doing 80, he says. The truck driver didn't even know he connected with her until he pulled in for diesel up in Charleville. There he was, walking round the front of the truck, and he saw what looked like the stuffing out of a mattress and a bit of cloth clung to the front bunker. He put his fingers on the mattress stuffing. It felt like hair. It was only when he noticed the spray of blood and guts along the side of the truck that he realised it was the poor woman's scalp that was dangling there. The first thing the driver felt was something turning his stomach, and then it started. Up it came in the reverse order as it went down. First past his gullet was the full Irish. He had gobbled down only half an hour earlier a milky stew of sausages, rashers, black puddings, beans, fried eggs and tomatoes, all swimming in a pot of tea. Oh, God. He manages to straighten himself up just before the next surge of orange juice and cornflakes. I mean, Jesus. He tried not to think about the woman's scalp dangling there, but didn't his stomach turn again, stirring the takeaway he scoffed on the way home from the pub the night before. A mishmash of fish and chips and mushy peas and a carton of curry sauce and a pint of milk. And then, one after the other, each of the 8 pints of Beamish, followed by 2 rum and black chasers, splashed out in splurts, washing the tarmac. And there, kneeling on the forecourt in the petrol station up in Charleville, the full menu of the previous 24 hours came up, course after course, in the reverse order that it went down. They say he never drove a truck again after that. The guilt, you know, the guilt. And you're not going to believe this, but wasn't the truck driver an uncle of the lad marrying the dead woman's daughter? Some fucking wedding that turned out to be. No, I have enough in my mind than to be standing here on the side of the street listening to the street sweeper's rubbish. Joan is probably inside behind the door listening to all this shite and having a right laugh for herself. I mean, they were scraping up bits of the dead wife's body for miles along the road just to have something to put into the coffin, the street sweeper said. And when they had all the bits and pieces of the dead woman gathered up from along the road, they weighed her remains. She only weighed 9 stone. That's 4 stone lighter than before she was hit by the truck. Someone said that her soul must have left her body and went straight to heaven the moment of impact. But Jesus Christ Almighty, I mean, have you ever heard of a soul that weighs 4 stone like? But fair juice the undertakers, didn't they send out their men along the sides of the hedgerows and the gullies, along the side of the road for the missing 4 stone? But no, look, it was like it just vanished. Poof, vanished into air. And that's what happens, you know. I was watching a scientific channel the other night, and they were saying that in certain circumstances, the conditions of matter could turn into energy. And I'd say that's exactly what happened. That's like when the truck connected with her 13-stone bulk, the sheer fright of it just made 4 stone of her vanish into a puff of energy. But it didn't stop the lads from the funeral parlour searching for the missing 4 stone. Oh, no, no, not at all. Didn't they scrape up bits of dead hedgehogs, rabbits, badgers, vermin they found along the side road, put it into the coffin just to make up the weight? Now, I've... Okay. Right, sorry. Right, sorry.